Moin, mein Name ist John Hunter und ich spreche heute mit Timo Tönges. Der BlackRock-Manager verantwortet Partnerschaften mit Fintech-Startups wie Scalable Capital oder auch Monzo. In ersteres hat er auch investiert, genauso wie in Upvest. Was es damit genau auf sich hat, wie er den ETF-Markt der Zukunft sieht und warum BlackRock sich gerade eine jüngere Zielgruppe erschließen will über diese Partnerschaften, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Moin Timo, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hi John.
Du bist jetzt schon über 10 Jahre bei BlackRock. Vielleicht kannst du am Anfang einfach mal ganz kurz ein bisschen erzählen, was du da machst und was du auch in der Vergangenheit gemacht hast. Das war ja nicht immer ganz das Gleiche.
Ja, also sind wirklich jetzt schon 10 Jahre. Ich habe angefangen, bei BlackRock in einer internen Strategieabteilung zu arbeiten, für BlackRocks Indexgeschäft in Europa, habe das für eine Weile gemacht. Aber jetzt seit knapp 1,5 Jahren bin ich verantwortlich für, was wir Digital Wealth Business in Europa nennen, also quasi BlackRocks Geschäft mit Retail Brokerage Plattformen über ganz Europa.
Ist das ein neues Geschäft für BlackRock jetzt gerade? Also du sagst, du machst das jetzt seit 1,5 Jahren. Bist du derjenige, der das dann aufbaut für BlackRock?
Ja und nein. Also mit den Kunden arbeiten wir schon sehr, sehr lange zusammen, in verschiedenen Märkten mehr. In anderen ist es erst noch am Wachsen, aber das Ganze wirklich als Business aufzusetzen, das ist eben das, was jetzt erst seit knapp 1,5 Jahren der Fall ist und wo die Firma insgesamt, wo BlackRock mehr Zeit und Geld investiert, um in diesem wichtigen Wachstumsfeld noch mehr zu erreichen.
Lass uns direkt mal mit einem konkreten Beispiel einsteigen, was ihr genau macht oder was du genau machst. Wenn du sagst, Digital Wealth, das heißt, ihr bezieht euch jetzt auf die Neobanken und Neobroker und versucht, bei denen ein bisschen reinzukommen. Wie sieht das ganz konkret aus?
Ja, also es ist Teil der Digital Wealth Landscape, wenn wir es mal so nennen. Also die ganzen Fintechs, die ganzen Disruptors, ob das Neobroker oder Neobanken sind ein Kundensegment, was wir hier bedienen. Aber genauso sprechen wir und haben Partnerschaften mit traditionellen Online-Brokern, aber auch mit traditionellen Retail-Banken. Und es geht quasi darum, hauptsächlich das Segment abzudecken, was digital mit Endinvestoren zu tun hat. Wir als BlackRock haben die Strategie, dass wir selbst nicht direkt an Endinvestoren unsere Fonds vermarkten und verkaufen, sondern dass wir eben mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Der Fintech-Bereich ist, glaube ich, ein relativ spannender, aber insgesamt ist es ein größeres Business, was eben auch die beiden anderen Kategorien mit einbezieht.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ihr macht keinen Direktvertrieb, wie es beispielsweise Vanguard machen oder auch ein paar andere. Das müsstest du mir vielleicht einmal erklären, warum nicht? Ich meine, da stecken ja vielleicht auch Chancen drin. Ihr geht aber über die Partner. Was ist da der Vorteil für euch?
Ja, wir glauben einfach, unsere Expertise liegt darin, Vermögen zu verwalten und wirklich ein Vermögensverwalter zu sein. Es gibt andere im Markt, die sind deutlich besser in der Kundenakquise und deutlich besser darin, mit den Endkunden direkt in Kontakt zu treten. Und wir arbeiten eben mit diesen Partnern zusammen in den einzelnen Märkten, um dann unsere Produkte und auch Services dort zu platzieren.
Da muss ich ja mal kurz einsteigen. Für mich, wenn ich das mir so anschaue, der Markt, der aufgebaut wird oder der sich da aufbaut die letzten Jahre, das sind so die Trade Republic, Scalable Capitals, Robinhoods etc. Die müssen alle jetzt erstmal ihre Marke aufbauen und die müssen Vertrauen schaffen. Das ist, glaube ich, so die große Hürde. Das ist etwas, was BlackRock aber schon hat. BlackRock ist bekannt. BlackRock ist eine bewährte Marke. Es müsste doch für euch eigentlich ein einfaches sein, in den Direktvertrieb einzusteigen, weil ihr einfach, das ganze Markenbuilding habt ihr schon hinter euch. Dafür müsste es doch eigentlich einfacher sein, als jetzt über die Partner, die noch ein bisschen jünger und kleiner sind als ihr.
Ich bedanke mich schon mal für das Kompliment, dass wir eine Marke aufgebaut haben im Markt. Aber ich glaube einfach, in der breiten Masse ist die Marke nicht so weit vertreten und es ist wirklich schwierig, das auch von null aufzubauen. Und wie ich gesagt habe, unsere DNA ist eben eher im Vermögensmanagement. Und wir glauben auch, dass es langfristig sinnvoller ist, mit Partnern zusammenzuarbeiten, anstatt mit ihm in den Wettbewerb zu treten.
Okay, also gibt's da auch keine Pläne, da irgendwas aufzubauen in die Richtung oder irgendwann da mal so reinzugehen? Ich meine, man kann nie sagen, aber gibt jetzt gerade keine Pläne dafür.
Gerade keine Pläne dafür.
Okay. Und wer sind diese Partner, von denen wir jetzt gerade sprechen? Also ich habe gelesen, ihr habt mit Monzo seid ihr jetzt gerade was eingegangen, dann ja auch bei Scalable Capital. Wenn ich jetzt Scalable Capital bin, wie sieht dann so ein Deal genau aus? Was passiert da? Was besprichst du mit mir, wenn ich auf der Seite von Scalable jetzt sitze?
Ja, es gibt verschiedene Bereiche. Ich glaube, um mal zwei hervorzuheben. Zum einen geht es um Bildung. Es geht darum, dass wir mit den Partnern zusammenarbeiten wollen, weil eben viele Investoren, die zum ersten Mal in die Kapitalmärkte eintreten, über diese Plattformen an den Markt kommen. Und oftmals das Wissen, was vorhanden ist im Vergleich jetzt zu den USA oder auch selbst zu UK, deutlich niedriger ist. Das heißt, die Möglichkeit für uns, zusammen dort aufzutreten und zusammen eben in Bildung zu investieren, genau an dem Punkt, wo die Endinvestoren das brauchen. Nicht, wenn wir es irgendwo bei uns auf die Website stellen und der Moment nicht da ist, sondern wenn der Moment da ist, dass man die Informationen braucht, dort wollen wir dann mit den Partnern zusammenarbeiten, um dort Wissen für Finanzmärkte und für Investieren zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, fundamentaler Teil. Ein zweiter sehr wichtiger Teil ist, mit den Plattformen zusammenzuarbeiten, die richtigen Gewohnheiten zu schaffen. Und ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile schwierig, das Konzept noch nicht gehört zu haben, aber ETF-Sparpläne sind für uns einfach absolut fundamental, was das angeht. Sie sind das richtige Tool für die Erstinvestoren, um anzufangen, weil sie eben auch nochmal die Hürde runternehmen. Das ist auch so ein bisschen, das können wir vielleicht nachher noch mehr zu sprechen, wo die Robo-Advisor in der ersten Welle vor vielen Jahren, was schwierig war, dort die wirklich breite Adoption im Markt zu bekommen, weil es eben relativ viel Wissen gebraucht hat, um zu verstehen, was machen die mit meinem Geld, wie funktioniert das alles. Also alle in der Finanzindustrie, die wussten, was ein Robo-Advisor anbietet, haben sich einen Account aufgesetzt und haben das gemacht. Aber ein Großteil meiner Freunde noch in Deutschland wussten nicht, wofür sie da eigentlich bezahlen und wie das genau funktioniert. Die haben jetzt alle einen ETF-Sparplan und das macht einfach fundamental Sinn. Also das sind immer so zwei Sachen, die wir dann mit den Partnern zusammen machen. Es gibt noch ganz viele andere, die wir auch momentan am Erforschen sind, aber fangen wir mal da an.
Und wie sieht das dann ganz konkret aus? Also bisher habe ich mir vorgestellt, ihr sprecht mit Scalable darüber, dass eure iShares ETFs in das Portfolio mit aufgenommen werden, dass man die über die Scalable App handeln kann, kaufen kann, Sparpläne anlegen kann auf jeden Fall. Jetzt hast du aber über Finanzbildung auch gesprochen. Was ist denn da? Was macht ihr denn in dem Bereich dann ganz konkret?
Ja, also die Handelbarkeit unserer Fonds besteht meistens auf den meisten Plattformen. Also das ist auch, glaube ich, die gute Entwicklung in Deutschland, dass die ganzen Online-Plattformen, die gestartet wurden, Open Architecture sind. Das heißt, es gibt nicht nur einen Anbieter, der dort seine Fonds platziert. Wettbewerber von uns haben das versucht, sondern was wirklich im Markt funktioniert, ist, dass es ein breites Angebot gibt. Das heißt, wo wir uns dann drauf fokussieren, ist, wie können wir Mehrwert generieren, sowohl für die Endinvestoren, die auf den Plattformen sind, als auch für die Plattformen selbst. Und Bildung ist dort eben sehr, sehr wichtig. Also wir würden dann zum Beispiel manche Experten von uns, zum Beispiel aus dem Portfolio-Management oder aus der Portfolio-Beratung oder Produktspezialisten, würden dann, haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht, Instagram Reels aufnehmen, um neue Konzepte zu erklären, die vielleicht für Erstinvestoren nicht komplett verständlich sind. Also zum Beispiel, was sind Anleihen-ETFs, ist für uns momentan ein Riesenthema. Über 95% der ETFs, die in dem Bereich gekauft werden, sind Aktien-ETFs. Anleihen-ETFs sind so ein bisschen, haben noch nicht wirklich die Adoption, die wir uns wünschen würden. Das heißt, da investieren wir dann Geld und Zeit rein, das wirklich zu erklären, was die Vorteile sind, wie sie funktionieren und wie das für Endinvestoren sinnvoll sein kann.
Über die Partner, die wir jetzt gerade so besprochen haben, kommt ja jetzt eine ganz bestimmte Zielgruppe rein. Wir haben jetzt über die letzten Jahre schon viel darüber auch gelesen und gehört und selber geschrieben. Aber es sind ja vor allem Young Professionals. Es sind jetzt nicht die Leute mit den ganz großen Summen, die sie investieren, sondern es sind sehr kleinteilige Summen zum Teil da drin, was ja ein sehr schöner Trend ist. Aber trotzdem natürlich ist die Frage, warum ist das für euch interessant? Diese kleinen Summen, sage ich mal, die da so ein bisschen zusammenkommen.
Ja, ich glaube, es ist eine interessante Sicht, weil ich glaube, Teile der Finanzindustrie lange Zeit diese kleinen Summen genau als das gesehen haben, als kleine Summen, die nicht besonders interessant und nicht besonders attraktiv sind. Aber die kleinen Summen multipliziert mit Millionen von Investoren, die zum ersten Mal in die Kapitalmärkte gehen, machen dann eben doch einen relativ großen Bereich aus. Also nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Der gesamte Digital Wealth Bereich, die Industrie momentan, also digital verwaltete Vermögen, schätzen wir momentan auf knapp 2 Billionen Euro ein. Und das wächst mit über 20% über die letzten Jahre und ist damit wirklich das am stärksten wachsende Kundensegment, was wir im Wealth-Bereich sehen. Mhm. Und ja, über die Zeit kommen dort auch Vermögen zusammen. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, dass der Ansatz traditionell war, ja, wer hat denn die 10.000, 20.000, 50.000 Euro, um interessant zu sein, als für die Industrie und auf die wird fokussiert. Aber wirklich die Bedürfnisse von Erstinvestoren, die vielleicht gar nichts am Anfang haben, um es anzulegen, sondern mit einem Sparplan mit 200 oder 150 Euro starten, die wurden eben lange Zeit ignoriert. Und ich glaube, das ist eben was viele von den Fintech-Plattformen, die du genannt hast, einfach anders machen und anders gesehen haben. Und der Erfolg gibt ihnen recht, weil die Portfolien wachsen über die Zeit und die werden zu interessanten Anlegern. Aber es dauert eben ein bisschen.
Also ja, es dauert, es ist ein bisschen kleinteilig und ich glaube, ganze Branche freut sich über den Trend. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen in die Zahlen, was das angeht, reingehen, soweit du darüber sprechen kannst und willst. Ich würde gerne mal verstehen, wenn ich jetzt einen ETF über meinen Neobroker Scalable handel, ich kaufe einen Sparplan, ich glaube 50 Euro im Monat, sagen wir mal. Was bleibt dann am Ende davon bei euch noch hängen? Ich meine, Scalable will ja auch damit noch ein bisschen was verdienen. Wie viel bleibt bei so einem 50-Euro-Sparplan bei euch dann am Ende?
Von dem, jetzt stellst du meine Mathekenntnisse auf die Prüfung. Also was wir an den ETFs verdienen, ist die Gesamtkostenquote, die vollkommen identisch ist, ob du das bist mit einem Sparplan für 50 Euro oder ob das ein Staatsfonds ist, der mehrere Milliarden auf einmal kauft. Das ist Teil der Attraktivität von ETFs, dass sie eben so transparent sind, sowohl was in dem Fonds steckt, aber eben auch was das Pricing angeht. Je nachdem, welches Exposure, also welcher Index abgebildet wird, unterscheidet sich die Kostenquote da. Aber ich würde mal sagen, für einen breit gestreuten MSCI World Index zum Beispiel nehmen wir 20 Basispunkte, also 0,2%.
Also man merkt, es ist jetzt nicht besonders viel, was man da pro Kunde, pro Sparplan verdient. Das heißt, es gibt da eine Langfriststrategie. Er sagt, das wird sich über die Jahre hinweg rentieren. Und diese ganzen Partnerschaften, die haben ja noch andere Effekte, außer dass sie euch Umsatz treiben. Was sind diese Effekte, die sie für BlackRock iShares mit sich bringen?
Ja, es ist schon ein Geschäft, was in sich auch profitabel ist und wo wir ja eben auch Zeit investieren, um es am Wachstum zu bringen. Ja, der individuelle Kunde mit 50 Euro Sparplan pro Monat ist jetzt nicht der große Revenue-Treiber, aber die Millionenkunden zusammen sind es dann eben schon. Und über die letzten 2,5 Jahre, beziehungsweise von 2020 bis 2022, gab es in Europa knapp 10 Millionen neue Investoren. Und das ist eben die Power, die da dahinter steckt, dass man eben sagt, okay, der Einzelinvestor legt nicht viel Geld an, aber in der Kombination und in der Masse ist es dann eben doch sehr, sehr viel, was am Ende generiert wird.
Verstehe. Jetzt macht ihr aber auch nicht nur die Partnerschaften mit diesen Playern, ihr beteiligt euch auch an Unternehmen wie Scalable Capital oder Upvest. Kannst du mir die Strategie mal so ein bisschen erklären? Was ist da das Konstrukt und warum macht ihr das?
Ja, grundsätzlich die Strategie, die wir haben, ist, wie ich vorhin gesagt habe, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, also mit den Distributionsplattformen zusammenzuarbeiten. Und die Investments, die wir machen, sind immer darauf ausgerichtet, diese Strategie zu unterstützen. Wenn wir jetzt das Upvest-Beispiel mal zur Hand ziehen, Upvest ist auch ein B2B-Provider, also geht auch nicht an den Endkunden, aber hat eben die effiziente Trading-Infrastruktur, die es benötigt, um ein modernes Digital Wealth Offering auf die Beine zu stellen. Und das ist eben eine Frage und eine Challenge, die wir von vielen unserer Partner und vielen von unseren Kunden gestellt bekommen. Wie kann ich denn an der digitalen Investmentrevolution, wie wir es ab und zu nennen, also an den Millionen von neuen Investoren, die an den Markt kommen, wie kann ich daran partizipieren, wenn ich entweder noch gar keine Plattform habe oder wenn ich eine Plattform habe, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist und eben nicht so effizient ist und so kostengünstig ist, dass ich Sparpläne ab einem Euro anbieten kann, dass ich zum Beispiel Fractional Shares von ETFs anbieten kann. Wo gehe ich dann hin? Und das war eben die Motivation dahinter für uns zu sagen, hier ist ein Anbieter in Berlin, der diese Infrastruktur selbst aufgebaut hat und bereit ist, diese Infrastruktur anderen Distributionspartnern zur Verfügung zu stellen.
Ja, und wie läuft dieses Investment dann genau? Also ihr investiert in Upvest. Was ist genau die Hoffnung da drin? Ich meine, das ist eine Wette darauf, dass dieses Unternehmen gut laufen wird, dass das Produkt gefragt ist, dass es wächst und dann kommt irgendwann ja hoffentlich für ein Startup der Exit. Also es ist eine ganz normale Startup-Beteiligung. Es hat jetzt nicht noch irgendwie was damit zu tun, dass ihr auch partnerschaftlich mit denen zusammenarbeitet.
Naja, für uns ist der strategische Charakter schon wichtig hier. Also ich würde es so sehen, je mehr Kunden oder je mehr Plattformen in Europa auf effizienter Infrastruktur aufgebaut sind, umso mehr Menschen können in Europa effizient und kostengünstig investieren. Und dann als letzter Schritt, und umso mehr unserer Fonds werden sie dann am Ende kaufen. Das heißt, das ist so ein bisschen die These dahinter, dass wir sagen, wir sind eigentlich erst am Anfang der Investmentrevolution und es wird auch andere Offerings im Markt geben. Klar, du hast über viele der Disruptors gesprochen und Fintechs gesprochen in dem Bereich. Was wir momentan sehen, ist auch, dass viele der etablierten Banken sich überlegen, wie sie ihr Digital Wealth Offering aufstellen, ob sie das auch neu aufstellen. Und das Interessante dabei ist, dass es nicht unbedingt der Wettbewerb um die gleichen Kunden ist, sondern dass ich glaube, dass es immer mehr dieser Angebote geben wird und dass die Angebote sich unterscheiden werden. Ich meine, selbst heute im Markt, du hast zwei der führenden Neobroker in Deutschland genannt. Die haben schon teilweise ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, für die sie sich positionieen auch. Und es ist interessant, wenn wir solche Events bei uns auch organisieren, wo viele dieser Plattformen zusammenkommen, ist das schon eine recht partnerschaftliche Atmosphäre, weil alle die Opportunity im Markt sehen und die Möglichkeit eben sehen und den Gap, der einfach besteht darin, dass wir relativ geringe Raten haben an Leuten, die eben in die Kapitalmärkte investieren. Und das ist das, woran alle arbeiten wollen und was alle am Ende lösen wollen und nicht unbedingt die gleichen Kunden zu gewinnen.
Jetzt haben wir ja eben darüber gesprochen, dass ihr mit diesen Partnerschaften eure Marktpenetration ein bisschen steigern wollt, dass ihr ein bisschen an eine neue Kundengruppe rankommen wollt, die jetzt für BlackRock bisher nicht so leicht zu erreichen war über diese Partner. Das ist ja eine ganz schlüssige Strategie und da würde man wahrscheinlich auch versuchen, möglichst in Anführungsstrichen viele, jetzt nicht jeder, aber möglichst viele Partnerschaften einzugehen und möglichst breit gestreut vertreten zu sein. Ein bisschen anders müsste das ja sein bei den Beteiligungen, die ihr eingeht. Ihr werdet ja jetzt nicht in jeden Anbieter investieren wollen. Also da muss ja schon noch eine Unterscheidung so ein bisschen stattfinden. Wo investiert ihr und wo beteiligt ihr euch und wo nicht? Kannst du dazu ein bisschen erklären, was so die Gründe dafür sind für diese Beteiligung dann ganz konkret?
Ja, kommt wieder ein bisschen zu der Strategie zurück, dass es eben die Beteiligungen sind davon getrieben, dass es Kundenbedürfnisse unserer Plattformkunden geben muss, die dazu führen, dass wir sagen, okay, dort gibt es Kompetenzen, die momentan nicht bei uns intern vorliegen, zum Beispiel effiziente Trading-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wie im Falle von Upvest. Und dann können wir uns überlegen, okay, wollen wir diese Fähigkeiten selbst bauen oder wollen wir uns eben einen Partner suchen, mit dem wir das zusammen anbieten können oder mit dem wir dann eben potenziell auch eine Beteiligung eingehen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Der Gedanke ist nicht zu sagen, alle Distributionsplattformen über Europa, die Endkunden auf ihrer Plattform haben, da wollen wir jetzt Beteiligung eingehen. Das ist nicht unsere Strategie.
Ja, verstehe. Es gibt ja bei den Neo-Brokern dann auch die Möglichkeit, mit ein bisschen Marketingbudget da reinzugehen und dann ist der eigene ETF vielleicht mal ganz oben, wenn man was vorstellen will oder wenn man etwas ein bisschen bewerben will. Wir hatten im Juli Scalable-Gründer Erik Potzewald bei uns im Podcast, der hat das genannt, die geben ein bisschen Marketinggeld aus und dann stellen wir sie bei uns ins Regal. Dann kommt es ein bisschen ins Schaufenster hier bei uns. Arbeitet ihr damit? Wie funktioniert das für euch?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es ist das Schaufenster, nicht das Regal, weil im Regal stehen alle Produkte von allen Anbietern, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo man eben mehr ins Schaufenster will. Und ich habe vorhin über Anleihen-ETFs gesprochen. Wir haben im Sommer ein neues Produkt auf den Markt gebracht, was iBonds heißt. Dort haben wir in dem Fall genau das getan, weil wir eben gesagt haben, okay, Anleihen-ETFs, das Verständnis im Markt ist noch sehr, sehr gering. Das heißt, das Produkt einfach nur ins Regal zu stellen, wird nicht dazu führen, dass irgendjemand es kauft. Man muss es bewerben, beziehungsweise in dem Fall gar nicht mehr unbedingt bewerben, sondern erklären, was ist es, was ist ein iBond. Wir hatten relativ positive Resonanz auch aus der Finfluencer-Szene, die sehr, sehr positiv auch darüber gesprochen haben. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das selbst auch unterstützen und haben jetzt seit dem Launch im August knapp über 1 Milliarde eingenommen. Nicht nur vom Digital Wealth Segment, sondern insgesamt. Aber solche Produktinnovationen, die es dann eben verdient haben, auch richtig erklärt zu werden, für die kann man sich dann auch Kampagnen überlegen und um sie ins Schaufenster zu stellen.
Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie viele Produkte so ein Neo-Broker dann auch in der Summe hat. Die müssen ja auch erstmal sichtbar werden. Trotzdem würde ich gerne einmal so ein bisschen verstehen, ne? Das ist ja mit einem Marketingbudget pro Kunde wahrscheinlich verbunden. Wir wissen, Scalable Capital und die ganzen anderen Anbieter, die sind ja jetzt momentan sehr beliebt. Das wird sich Erik ja auch einiges kosten lassen. Wie kann man sicher gehen, da ins Schaufenster zu kommen und gleichzeitig am Ende aber bei dieser Zielgruppe trotzdem mit einem Plus rauszukommen am Ende?
Ja, also zu den genauen Economics ist natürlich etwas schwierig, einen Kommentar abzugeben, aber insgesamt, rechnen wir das schon ordentlich durch und wir haben ja momentan auch eine Endinvestoren-Kampagne live in Deutschland, also wo wir auch mit unseren Partnern zusammenarbeiten, aber eben auch eine Kampagne insgesamt im Markt fahren, um eben das ganze Thema ETFs, investieren, Sparpläne und so weiter zu bewerben und populärer zu machen. Und ja, wir haben da wirklich auch einen langfristigen Ansatz und glauben, dass das langfristig erfolgreich ist.
Jetzt soll ja durch diese Werbemittelzuschüsse für diese Broker, da wird jetzt an einem Verbot gearbeitet, das durchzusetzen. Da wäre interessant, wie wichtig ist dieses Prinzip für euch, da diese Sichtbarkeit quasi mit Marketing einkaufen zu können? Was würde mit euren Produkten passieren, wenn das nicht mehr möglich ist?
Ja, ist ein relativ komplexes Thema. Die Regulatorik wird momentan in Brüssel und in verschiedenen Städten diskutiert. Also der Fachbegriff heißt Retail Investment Strategy. Dazu, das ist der Gesetzestext, der momentan diskutiert wird. Grundsätzlich würde ich sagen, es wird die Retail Investment Revolution nicht aufhalten. Ich glaube, die Richtung, in die es momentan teilweise geht, ist nicht die richtige, weil es auch nicht mal unbedingt um die Marketingleistungen geht, sondern es auch um alle anderen Zuwendungen geht und teilweise um Zuwendungen geht, die Produktanbieter aufbringen, die wirklich das Investieren vor allem für die Erstinvestoren günstiger machen, die zum Beispiel den ersten Trade unterstützen finanziell. Das ist sehr, sehr unterschiedlich zu der gängigen Praxis in der gesamten Fondsindustrie, vor allem bei aktiven Fonds und bei traditionellen Fonds, Retrozessionen zu zahlen, also quasi einen Teil der Management-Fee automatisch abzugeben. Da kommt so ein bisschen die Regulatorik eigentlich her. Darauf wollten sie eigentlich abzielen. Wir arbeiten gerade dran, dort wirklich auch mehr Verständnis aufzubringen, dass das Ziel der EU-Kommission ja ist, mehr Partizipation an den Kapitalmärkten zu ermöglichen und dass ein Verbot, was in die Richtung geht, genau dem entgegenstehen würde. Und das wirklich wichtig ist, dass da das Verständnis aufgebaut wird, was hier eigentlich organisch gerade wächst und dass man das nicht abwirkt.
Ja. Weißt du, wie der Stand da jetzt gerade ist der Dinge? Also wie weit ist es mit diesem Verbotsentwurf oder wie laufen die Diskussionen da gerade?
Ja, ist schwierig für mich, mich zu äußern. Bin auch kein Public Policy Experte, aber die Diskussionen finden statt. Es gibt noch keinen Gesetzestext, auf den man reagieren könnte, aber es wird momentan heiß diskutiert.
Ja. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen einordnen für mich und unsere Zuhörer, wo das herkommt, so ein Verbotsentwurf oder so eine Idee dafür, sowas zu verbieten. Was ist da eigentlich die Motivation dahinter?
Ja, ich glaube, es kommt der Ansatz und die Grundidee ist gar nicht mal schlecht. Es geht grundsätzlich darum zu sagen, es sollen Incentives abgeschafft werden, die dazu führen, dass Endinvestoren Produkte kaufen, die nicht ideal für sie sind, sondern Produkte kaufen, die besonders rentabel für den Anbieter sind, der ihnen diese Produkte verkauft oder vermarktet. Und wie ich vorher gesagt habe, es gibt eben klassische Strukturen im Fondsgeschäft, wo manche drauf gucken würden und sagen würden, okay, führt das tatsächlich zu den besten Outcomes für Endkunden? Und dann ja, führt das eben in der Konsequenz leider dazu, dass eine sehr, sehr breite Sicht angewandt wird, beziehungsweise dass auch teilweise der Fokus sich verschiebt von der Beratung, wo dieses Verbot eigentlich gestartet ist. Also quasi, wenn ich mit einem Finanzberater spreche, dass dort keine Gelder fließen sollten, um das eben unabhängig zu gestalten, ist dann so ein bisschen, hat sich entwickelt hin zu den self-directed Plattformen, also zu den Plattformen, wo Selbstentscheider auftreten und ja, hat dann eben diese Auswirkungen, die wirklich nicht ideal sind.
Ja. Ja, wir können jetzt auch mal den Bogen spannen zum Anfang, finde ich daher, weil wir haben ja darüber gesprochen, welche Art von Kunden, welche Kundengruppe wollt ihr jetzt erreichen mit euren Partnerschaften? Das sind halt die Leute, die sich vielleicht noch nicht ganz so viel mit den Kapitalmärkten auseinandergesetzt haben. Das sind die Leute, die das erste Mal eine Berührung damit haben und sich die Apps dann herunterladen und dann sehen, okay, das und das gibt es. Da ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist genau die richtige Mitte zwischen man zeigt denen, was möglich ist, man zeigt denen gute ETFs, man zeigt, welche stellt man nach vorne. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, die Neobroker für sich irgendwie müssen sie es ja entscheiden, welche ETFs zeigen sie ganz oben an. Was ist da der richtige Weg, zu sagen, ihr könnt eure Produkte da bewerben, aber halt eben mit diesem Touch-Building, Finanzbildung, den du schon angesprochen hattest. Also wie kriegt man das zusammen? Das ist nicht nur der am meisten zahlt, kommt ganz oben hin, sondern ne, wie schafft man ein Ökosystem, das nachhaltig die Leute auch an den Märkten hält?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass viele der Anbieter, der Fintechs, die in Europa gelauncht sind, wirklich eine deutlich bessere Strategie gefahren sind als manche ihrer Counterparts in den USA. In den USA war es wirklich der Trading-Boom und viele der Apps, die dort gelauncht sind, haben wirklich sehr stark auf Trading abgestellt, mit allen Konsequenzen, die wir alle kennen, wie Meme-Stocks und Crypto und verschiedene andere Sachen. Ich glaube, den Ansatz, den die meisten europäischen Fintechs wählen, ist investieren anstatt Trading und wirklich ihren Kunden zu helfen, langfristig Vermögen aufzubauen. Es ist auch so ein bisschen, ja, wenn man eine etwas mittelfristige Sicht hat, macht das auch Sinn. Klar kann man wahrscheinlich mehr verdienen von dem Kunden, der 20 Mal Tesla verkauft und kauft in einem Monat. Aber der Outcome, der dann am Ende dasteht, ist wahrscheinlich nicht ideal und man wird den Kunden über relativ kurze Sicht verlieren. Und ich glaube, das ist das, was die Fintechs in Europa relativ gut gemacht haben und jetzt auch manche der etablierten Spieler. Ich meine, Deutschland ist so ein entwickelter Markt, dass viele der etablierten Spieler jetzt auch in dem Bereich dabei sind, Sparpläne anbieten, digitale Angebote anbieten, aber eben mit dem Fokus auf langfristiges Investieren, ETFs als das Kernprodukt, was eben beworben wird. Und ich glaube, die Industrie ist einfach sehr, sehr transparent auch, was das angeht. Also es gibt Vergleichsportale, es wird in ja, Tageszeitungen über ETFs gesprochen, was, als ich vor 10 Jahren Deutschland verlassen habe, niemals irgendwie vorstellbar gewesen wäre. Und am Ende sieht man es an den Ergebnissen und an den Outcomes. Also worin die meisten Erstinvestoren investieren, sind eben breit gefächerte Aktienindizes. Und das ist ein guter Startpunkt. Und dann können sie damit eben anfangen, ihr Vermögen aufzubauen. Und über die Zeit werden die Ansprüche größer werden. Und es wird dann auch das Potenzial geben für Beratungsleistungen, für diskretionäre Leistungen, für verschiedene andere Sachen. Aber ich glaube, vor allem am Anfang, und das ist das, was den Unterschied gemacht hat, diese Balance zu finden zwischen einem Produkt, was einfach genug ist, um nicht abzuschrecken, aber sinnvoll ist und eben nicht dazu führt, dass negative Auswirkungen für den Endkunden bestehen. Das haben viele der Spieler wirklich gut hinbekommen.
In dieser Boomphase der letzten Jahre sind ja nicht nur die Neobroker und die ganzen Anbieter aufgekommen und rasant gewachsen, sondern auch ganz viele so Vergleichsportale und Financial Education Portale und Finfluencer auch. Ich habe jetzt mal auf einem Vergleichsportal so ein bisschen geguckt. Da sind die iShares ETFs jetzt nicht die günstigsten von allen. Das ist ja schon auch ein Punkt, der wahrscheinlich immer mehr, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso wichtiger wird das auch langfristig, gerade wenn man über Sparpläne spricht. Wo kostet es mich eigentlich die meisten Gebühren? Was ist da so der Weg von euch, mit den anderen Anbietern, euch von den anderen Anbietern irgendwie auch abzusetzen langfristig?
Ja, also unser Ansatz ist wirklich, wir müssen nicht überall der günstigste Anbieter sein. Ich glaube, es hilft auch, das Ganze ein bisschen in Kontext zu setzen, wenn wir uns darüber unterhalten. Wir hatten vorhin über Kostenquoten gesprochen. Klar hört sich 20 Basispunkte mehr an als 15 Basispunkte, aber wir reden am Ende über so kleine Beträge, dass wir eben glauben, dass die Qualität, die unsere Produkte haben, die langfristige Expertise, die wir hier in dem Bereich haben, eben es wert ist, 0,005% pro Jahr mehr zu zahlen, und dass eben der richtige Ansatz dort ist und man nicht überall der günstigste Anbieter sein muss. Ich glaube, es kommt dann auch so ein bisschen drauf an, wenn man sich anschaut, was sind die Alternativen zu ETFs, und man bei traditionellen Fonds teilweise über 1%, 1,5% zahlt. Und dann unterhalten wir uns über 0,05%. Ich glaube, das setzt es so ein bisschen in den Kontext.
Das verstehe ich total. Ich muss aber auch sagen, gerade wenn ihr nicht in den Direktvertrieb einsteigt, sondern alles so ein bisschen über die Partner macht, ihr müsst es natürlich nicht nur besser machen, sondern ihr müsst es auch schaffen, dass ihr es besser macht, zu kommunizieren. Also das muss ja dann am Ende auch klar werden. Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Wie kommt ihr dahin, dass das so ein bisschen über den Nicht-Direktvertrieb, über eure Partner zu arbeiten, aber trotzdem klar und deutlich euch zu positionieren mit dem, wie ihr dasteht mit euren Produkten?
Ja, ich glaube, das ist auch Teil der Kampagne, die momentan live ist. Also die Tagline ist so ein bisschen investieren wie die Profis. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, eben auch zu sagen, ja, die Produktqualität, das Vertrauen, was man in unsere Produkte haben kann, ist eben nochmal ein anderes. Und ja, ich hatte verschiedene Diskussionen dazu und die meisten Anleger interessieren sich für die Kostenquote, bis eben ein Event eintritt oder eine Marktsituation eintritt, wo man wirklich mit dem Marktführer investiert sein will und sicher sein will, dass wirklich die absoluten Profis das Geld verwalten. Und das ist eben auch eine Message, die wir glauben, die relativ gut resoniert mit Endanlegern.
Ja, lass uns mit eurer Message dann diesen Podcast beenden. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Timo.
Danke, John.
Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.